Hallo und herzlich willkommen zu IFA, der Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstsein. Mein Name ist Julia Kühn und ich finde es mega schön, dass du heute wieder mit am Start bist. Bei der Folge zum Thema psychische Gewalt, eine Stalking-Betroffene erzählt ihre Geschichte. Und dafür ist heute Angela bei mir zu Gast und Angela nimmt uns heute mit in ihr Leben und erzählt, wie Stalking ihr Leben beeinflusst hat. Also sie fängt damit an, wie das angefangen hat, also wie sie diesen Mann kennengelernt hat, was sie dann für erste Schritte eingeleitet hat, als sie gemerkt hat, okay, das ist echt ein Stalker. Und ja, wie sie auch mit Gefühlen von Angst, von Ohnmacht, von Hilflosigkeit, von Schuld und auch natürlich Scham umgegangen ist. Und es ist wirklich so eine beeindruckende Frau, weil sie eine wahnsinnige innere Stärke dadurch gewonnen hat und ein wahnsinniges persönliches Wachstum wirklich für sich dadurch erreicht hat. Und es ist auch super spannend, was sie jetzt dann aus ihrem Leben gemacht hat. Also was sich Berufliches Neues ergeben hat, was sich Privates Neues ergeben hat. Und ja, es ist einfach, ich ziehe meinen Hut vor dieser Frau, dass sie mit diesem Mut und mit dieser Offenheit heute darüber spricht. Und die Folge ist wirklich auch nicht nur interessant für Menschen, die unter Stalking leiden. Oder wenn du jetzt denkst, oh, vielleicht ist das bei mir auch so tatsächlich, dass ich unter Stalking, also von Stalking betroffen bin, sondern auch für psychische Gewalt in anderen Bereichen. Ja, also es kann zum Beispiel auch eine toxische Beziehung sein oder Grenzüberschreitung, die im Beruf stattfindet oder im Freundeskreis oder wie auch immer. Also alles, was Angela uns heute hier mitgibt an Impulsen, an Tipps, wie Menschen sich selber helfen können, ist einfach so, so wertvoll und ja, auch einfach so inspirierend, wie sie ja mit dieser schrecklichen oder gerade wegen dieser schrecklichen Situation, die ihr so passiert ist, wie sie sich dadurch dann entwickelt hat. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude bei der Folge. Ich war schwer beeindruckt von dem Gespräch und denke, du bist es auch und nimmst da auch ganz, ganz viel ja, für dich mit. Und genau, wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann kannst du unter evacoaching.de nachschauen. Da kannst du auch sehr gerne mit mir in Kontakt treten. Da gibt es ein Kontaktformular oder du rufst mich einfach an für ein kostenloses Erstgespräch. Und ja, abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal. Das ist Eva, der Podcast. Und teile die Folge unbedingt, wenn du denkst, hey, boah, die war so beeindruckend. Das möchte ich auch, dass andere Menschen davon erfahren, wie Angela mit dem Stalking umgegangen ist. Und ja, gib mir gerne einen Daumen hoch, wenn dir die Folge gefallen hat. Und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, wann auch immer du die Folge hörst. Und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist bei Eva, der Podcast. Herzlich willkommen, Angela. So schön, dass du da bist hier im Podcast Eva. Und wir sprechen ja heute über das Thema Stalking, was ja ein total sensibles Thema ist und wahrscheinlich viel, viel mehr Menschen betrifft, als überhaupt bekannt ist, weil es ja so ein Thema ist, über das wahrscheinlich wenig Menschen sich wirklich trauen zu sprechen oder es vielleicht auch teilweise gar nicht ganz ernst nehmen oder das sich noch schönreden, auch vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Und du erzählst ja heute deine Geschichte als Stalking-Betroffene. Und ja, jetzt darfst du dich erstmal vorstellen und uns einen Einblick geben, was bei dir passiert ist, was deine Geschichte ist.
Ja, hallo Julia. Zunächst einmal danke, dass wir heute dieses Interview hier führen, denn ich bin auch der Meinung, dass das ein Thema ist, über das im Grunde genommen viel zu wenig in der Öffentlichkeit gesprochen wird. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass man sich als Stalking-Betroffene, und ich sträube mich innerlich so, das Wort Opfer zu verwenden, ja, dass man sich zunächst einmal schämt und dass man nicht gerade die besten Gefühle sich selbst gegenüber hat und das dann gerne unter den Teppich kehrt. Mhm. Bei mir war das ein ganz langer Prozess. Und mit lang meine ich wirklich lang, bis ich mal aus dieser Schleife rauskam, dass ich da gar keine Schuld dran habe. Und ja, deswegen freue ich mich jetzt heute umso mehr, dass wir mal darüber sprechen können. Also nicht so sehr, dass mich das Thema betrifft, leider immer noch, aber dass es jetzt diese Möglichkeit gibt, das mal ein Stück weit in die Öffentlichkeit zu bringen.
Ja, und ja, ich bin so mutig, also ich möchte es gleich am Anfang nochmal erwähnen, weil tatsächlich diesen Mut zu haben über so ein Thema, was so lebenseinschneidend ist, ne? Und du hattest jetzt eben schon gesagt, die Schuldgefühle, die auch damit aufkommen, du erzählst es ja gleich nochmal selber, aber das alles so nach außen zu tragen und wirklich das so mit anderen zu teilen, damit andere wirklich auch die Möglichkeit haben, da selber vielleicht sich zu trauen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder wirklich zu realisieren, ah, okay, vielleicht passiert mir gerade so das Gleiche. Also wirklich danke, danke dafür, dass du diesen Mut hier aufbringst.
Ja, gerne. Also gerne im Sinne von gerne, weil notwendig, ne? Ja, ich fasse es einfach mal kurz zusammen. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich bis ins Detail gehe, dann muss ich so viele Nebenkriegsschauplätze aufmachen, dass das einfach den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Deswegen versuche ich das jetzt mal relativ kurz zu halten. Ich komme aus der Nähe von Bonn, was jetzt natürlich ein relativ großes Gebiet ist und recht vage gehalten. Aber bei mir ist ja immer noch das Thema, dass diese ganze Geschichte nicht abgeschlossen ist und dass ich deswegen zwar jetzt damit an die Öffentlichkeit gehe, aber mich dann noch ein bisschen bedeckt halten möchte, bis das ganze Verfahren irgendwann mal ein Ende hat. Es geht tatsächlich darum, oder es hat so angefangen, wie man das aus vielen Geschichten auch schon kennt. Das fängt nämlich in der Regel ganz harmlos an. Ich habe durch Zufall einen Mann kennengelernt, das heißt durch Zufall, der kommt sogar aus unserem Bekanntenkreis. Und das war eine Phase, in der es mir nicht besonders gut ging und ich nicht viel Kontakt nach draußen hatte. Und dann war ich, da muss man dazu sagen, war meine Tochter noch ganz klein. Und dann habe ich das einfach auch genossen, mal Gespräche zu führen, die sich nicht unbedingt um den Kindergarten und um Kleinkindkleidung und so weiter handeln. Und habe ein bisschen die Fühler ausgestreckt nach außen, wie das so ist nach der Elternzeit, wenn man mal wieder ein bisschen mehr, ich sage es mal, Freiheit hat oder eben auch mal ein bisschen mehr rauskommt. Und habe mich einfach gefreut, jemanden kennengelernt zu haben, mit dem ich mich austauschen kann. Und der mich vielleicht auch ein Stück weit anders wahrnimmt, als es mein damaliger Partner gemacht hat, weil ich war damals, ich sage es mal, Angestellte, Mutter, Hausfrau. Vielleicht kennen das einige, da hat man manchmal einen anderen Stellenwert, um es mal so auszudrücken. Also man ist so im Alltag gefangen, dass vielleicht der Blick fehlt. Und von daher fand ich das alles ganz toll, da einfach auch mal eine andere Perspektive zu haben, anders wahrgenommen zu werden. Und wir haben uns dann auch angefreundet. Also das wurde halt über die Zeit intensiver und ich habe mich diesem Menschen sehr anvertraut. Der hat also sehr viele persönliche Dinge von mir erfahren. Und ja, das ging dann irgendwann so weit, dass wir auch viel Zeit miteinander verbracht haben und dann kamen Liebesbriefe, so die ersten Botschaften. Das fing mit Zettelchen an und dann wurden die Briefe länger und dann fiel das Wort Liebe und was ich doch für eine tolle Frau wäre, also wie man das so aus diesen Liebesbriefen halt auch kennt. Und am Anfang war ich da auch, im Nachhinein sage ich vielleicht nicht klar genug, also natürlich habe ich mich ein Stück weit geschmeichelt gefühlt. Aber ich habe auch relativ schnell gesagt, ich bin nicht verliebt und ich möchte das in der Form so nicht fortführen. Und wie wir Frauen so sind, das war vielleicht alles noch ganz freundlich formuliert, denn ich mochte diesen Menschen ja. Und ich wollte den auch nicht verletzen. Und habe das natürlich freundlich formuliert und habe gemerkt, das fällt irgendwie nicht so ganz auf fruchtbaren Boden, denn es kamen mehr Briefe, es kamen kleine Geschenke, es kamen Geschenke an meine Tochter. Briefe kamen per Post, Briefe wurden aber auch persönlich eingeworfen, sodass ich eben auch wusste, dass er bei mir zu Hause vorbeifährt. Ich habe eigentlich erst realisiert, dass das ein Stück weit aus dem Ruder läuft, als eine meiner besten Freundinnen sagte: Hey Angela, der Typ, der wird mir jetzt echt unheimlich, weil die war dabei, als ein 10 Seiten langer Brief ankam. Ich habe mich innerlich irgendwann so dagegen gesträubt. Und man hört es, glaube ich, auch an meinem Atem. Ich habe mich so dagegen gesträubt, dass ich dann auch angefangen habe, diese Briefe zu zerreißen, wegzuwerfen. Also ich habe nichts aufgehoben. Ich wollte damit einfach nichts zu tun haben. Ich habe für mich, für meine Verhältnisse klar gesagt, dass ich das nicht möchte und habe das versucht zu blocken und zu ignorieren. Das hat aber leider nicht funktioniert, denn es kamen SMS, es kamen Nachrichten, wo er mich überall gesehen hat. Ich wäre ja regelmäßig mittwochs da und da. Ich wäre vor ihm gefahren, er wäre hinter mir gefahren. Warum ich vor ihm wegfahre, warum ich nicht mehr antworte, warum ich ihn auf Facebook blockiert habe. Weil das waren dann so die nächsten Schritte, dass ich gesagt habe, ich muss da irgendwie Abstand zu kriegen. Ich habe immer wieder Anrufe von ihm gekriegt mit irgendwelchen Geschichten über meinen damaligen Partner. Ich heute wirklich zweifeln muss, ob das alles so stimmt, was er mir erzählt hat.
Das heißt, du
Ja,
hast
und
in dem
dann.
Moment hast du die Anrufe sogar noch angenommen. Also
Ja.
wenn er angerufen hat, weil du auch das Bedürfnis wahrscheinlich hattest, irgendwie klar zu sagen, dass du es nicht möchtest, oder?
Ja, und ich habe auch mehrfach mich noch mit ihm getroffen, um mich ihm zu erklären,
Ja.
weil er mir so, ich will, heute sträube ich mich zu sagen, der war mir wichtig, aber
Ja.
das war ja damals in meiner Wahrnehmung ein ganz netter Kerl.
Ja.
Und ich dachte, der hat das verdient, dass ich ihm persönlich sage, wie bei mir die Lage ist und dass ich das nicht
Ja.
so sehe und dass er ein toller Mensch ist und ein toller Mann ist, aber
Ja.
dass das zwischen uns eben jetzt nichts
Ja.
wird. Und ich habe auch
Ja.
irgendwann mal formuliert, selbst wenn ich mich trennen würde,
Ja.
ja, dann heißt es ja nicht, dass ich mich in die nächste Beziehung stürzen würde.
Ja.
Ja, also da fingen schon die Eifersüchteleien an. Wie gesagt, da ins Detail zu gehen,
Ja.
das wäre einfach zu viel. Ja, und dann ist leider ein ganz schlimmer Vorfall passiert, nämlich mein damaliger Partner, der Vater meiner Tochter, ist an einem Herzinfarkt verstorben. Und ich glaube, ich brauche niemandem erklären, dass mich das ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Aber dieser Mann hat diese Gelegenheit genutzt. Der hat wohl gedacht, oh, super, jetzt ist ja die Bahn frei. Und hat dann nochmal vermehrt versucht, Kontakt aufzunehmen. Hat mir Geschichten erzählt, die über mich erzählt werden würden, was die Leute über mich reden. Hat mir das Gefühl gegeben, die ganze Welt wäre gegen mich, nur er wäre der sichere Hafen. Und da habe ich mich auch gesträubt. Ich habe irgendwann gesagt, wenn du wirklich ein Freund wärst, ja, dann würdest du mir das nicht alles erzählen, denn ich habe genug jetzt mit der ganzen Situation drumherum zu tun. Und war irgendwann wirklich so böse, dass ich auch gesagt habe, ruf mich nicht mehr an, lass mich einfach in Ruhe. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und das war so ein Punkt. Da habe ich mir noch auf die Schulter geklopft und habe mich gefreut. Hey, endlich hast du jetzt so deutliche Worte gefunden, die er nicht missverstehen kann. Denn ich war über den Punkt hinweg, dass ich ihn nicht verletzen wollte. Da stand ich an erster Stelle. Ja, und dann war ein halbes Jahr Ruhe oder ein Dreivierteljahr, ein gutes halbes Jahr. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe in der Zeit einen neuen Mann kennengelernt, habe mich da am Anfang sehr gegen gesträubt, weil ich das eigentlich gar nicht wollte. Aber
Auch
als
mit
das.
der Vorgeschichte, also das im Hintergrund zu haben, dass du ja jemanden kennengelernt hattest, der total nett wirkte am Anfang und interessiert und dann das so
Dass
ausgeartet
sich so
ist, da ist
entpuppt
natürlich
hat.
alle Antennen ausgefahren.
Ja, da, also ich habe das total geblockt zu Beginn,
Ja.
aber das ist wirklich ein, also ist ein Goldstück. Ich bin froh, dass ich ihn habe und den
Ja.
gibt es auch immer noch.
Ja.
Ja, eskaliert ist es nämlich, als dann bekannt wurde, dass ich einen neuen Mann an meiner Seite habe. Denn ich war ja froh, ich habe monatelang von diesem anderen Mann nichts gehört und dachte, okay, jetzt hat er das endlich geschluckt. Und dann erinnere ich mich noch, wie gestern war nämlich Nikolaus und ich hatte ein Päckchen, eine Tragetasche am Auto. Da dachte ich noch, ach süß, der Opa hat für die kleine Nikolaus ans Auto gehängt. Es war aber gar nicht vom Opa, sondern es war von diesem, ich nenne ihn jetzt Stalker, weil es so ist. Ja,
Ja, na
es
klar.
war von diesem Stalker. Und ich war so geschockt in dem Moment, weil ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Man muss nämlich dazu sagen, ich bin in der Zwischenzeit umgezogen. Das heißt, er hätte gar nicht wissen dürfen, wo ich wohne. Und
Ja.
dann war ich natürlich doppelt schockiert. Zum einen, dass ich etwas am Auto habe, zum anderen, dass der weiß, wo ich wohne, was ja dafür spricht, dass der mich einfach auch in der Zeit, in der Ruhe war, weiter beobachtet hat. Ja. Und dann habe ich fiese Anrufe gekriegt. Er wäre noch nie in seinem Leben so verarscht worden. Ich hätte ihm was vorgemacht. Ich habe die Welt überhaupt nicht mehr verstanden, weil ich noch gedacht habe, ich habe den blockiert. Ich habe ihm genau gesagt, dass ich meine Ruhe haben will, dass ich mit ihm nichts mehr zu tun haben will, dass ich mit ihm, ne, keine Beziehung haben will. Was will der eigentlich von mir? Und habe dann aber den Fehler gemacht, dass ich ihn tatsächlich angerufen habe. Und zwar, weil er mir eine E-Mail geschickt hat an meine Firmenadresse. Und zwar nicht an meine private Firmenadresse, sondern an eine Firmenadresse, die alle Mitarbeiter lesen konnten.
Oh, okay.
Darauf habe ich reagiert.
Ja.
Und dann gab es ein paar Anrufe hin und her, eigentlich nur mit Nachrichten auf eine Mailbox. Ich war sehr aufgebracht, er war sehr aufgebracht. Und daraufhin habe ich auf Anraten von mehreren Seiten wirklich Kontakt gesucht zur Polizei für ein Beratungsgespräch. Ich habe das gegoogelt, Stalking, Opfer, Hilfe im Internet und bin an eine Hotline gekommen, beziehungsweise bei einer Dame der Kripo in Bonn. Bei der bin ich gelandet und die hat gemerkt, dass ich so aufgebracht bin, dass sie mich direkt eingeladen hat. Dann hatte ich dort mein erstes Gespräch im Dezember. Das müsste ich zurückrechnen, wie lange, weil es geht ja jetzt wirklich schon, ich glaube, 3,5 Jahre geht es jetzt schon insgesamt. Und bin dann dahin gefahren, hatte erstmal ein Informationsgespräch, denn die Frau hat mir am Telefon schon gesagt, ich bin nicht gezwungen, irgendwelche Schritte einzuleiten. Es ist nur eine Information. Und dann bin ich auch noch mal gefahren, habe gedacht, okay, jetzt habe ich Informationen, was ich machen kann. Ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Man gab mir noch mal den Hinweis, nicht zu reagieren, also in keinster Weise auf Anrufe, Nachrichten, E-Mails, SMS irgendwo zu reagieren. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren, bis ich dann irgendwann ein dickes psychologisches Gutachten in Anführungszeichen im Briefkasten hatte von einer dritten Person. Und so wuchs sich dieses Thema dann leider aus. Es kamen Briefe nämlich von angeblichen ehemaligen Freunden oder Freunden von meinem verstorbenen Partner, von irgendwelchen Anwohnern, von irgendwelchen Nachbarn, von irgendwelchen Kundinnen aus Geschäften in meinem Wohnort. Und
Das ganz
dann habe ich
kurz
immer noch,
nur noch mal, dass ich glaube, sonst das
geht es zu
psychologische
lang?
Gutachten war tatsächlich über dich als Person,
Ja,
richtig? Ah ja,
ja.
weil das ist, du hattest jetzt vorher berichtet, du warst da bei der
Ach
Kripo und
so.
sowas, genau. Und dann nur damit jeder das richtig versteht. Also ein psychologisches Gutachten, was deine Psyche tatsächlich betrifft.
Betreffend sollte von
Ja.
einer, ich nenne es jetzt mal angeblich von einer sich selbst so bezeichnenden
Krass, krass, ja.
die auch mit meinem verstorbenen Partner befreundet gewesen sein soll und mich selbst nicht kennt, mich aber vom Sehen kennt und von mir gehört hat. Also das
Okay.
war schon, als ich das gelesen habe, dachte ich schon, brauchst du dir gar nicht durchlesen, dieses
Ja.
Gutachten.
Ja.
Ich habe es trotzdem mal so quer geblättert und habe zwei Sachen gelesen und ich dachte, alles klar, das tust du dir bitte nicht an.
Ja.
Der erste Impuls war, ich verbrenne das Ding. Und
Ja.
das habe ich zum Glück nicht gemacht,
Ja.
denn ich habe noch schön die Füße stillgehalten, bis dann im Januar mich eine Geschäftsfrau anrief aus einer Boutique, in der ich regelmäßig einkaufen war. Die sagte, sie hat einen ganz fiesen Brief über mich gekriegt, mit einem dicken Foto, wie ein Fahndungsfoto. Und dann ist mein Xing-Postfach explodiert. Und dann stellte sich heraus, dass in meinem Wohnort hier in alle Geschäfte Briefe gingen mit unterschiedlichem Inhalt. Also, was ich denn für eine Schlampe wäre und wie mein Privatleben aussehe und was ich für eine schlechte Mutter wäre und dass ich kleptomanisch veranlagt wäre und dass man aufpassen sollte, wenn ich in die Geschäfte komme. Also entweder waren es irgendwelche Tratschgeschichten, was mein Privatleben betrifft, oder es wurden sogar Briefe im Namen meiner Familie verschickt, die darauf hinweist, dass ich schon mehrfach vorbestraft wäre und wenn ich noch beim Diebstahl erwischt werden würde, würde man mir meine Kinder entziehen. Also solche Dinge.
Ja.
Und das ging an, selbst an Aldi, Lidl, Rossmann, an sämtliche Boutiquen, an alle Geschäfte, die irgendwie gingen.
Unglaublich, wirklich. Also auch der Aufwand, der dahinter steckt. Also
Ja.
dass jemand tatsächlich so darin aufgeht, dir zu schaden und diesen wahnsinnigen Aufwand betreibt auf so vielen Ebenen. Wahnsinn, ja.
Das hätte ich mir nicht träumen lassen.
Ja.
Also mit sowas habe ich wirklich nicht gerechnet.
Ja.
Ich bin dann. Also das ist derart ausgeartet, dass mich irgendwann mein Bankberater anrief und sagte, Frau Babe, wir kennen uns schon lange, aber wenn Sie Ihr Konto wirklich kündigen möchten, dann müssen Sie die Kündigung auch bitte unterschreiben. Und ich dachte nur, welche Kündigung? Also
Ja.
hat wirklich an allen Ecken versucht, mir Schaden
Ja.
zuzufügen.
Ja.
Und ich hatte natürlich einen Verdacht, wo es herkommt, aber ich wusste ja nichts Genaues. Ich habe dann aber Gemeinsamkeiten in den Briefen festgestellt, weil die ja so geschrieben worden sind, als kämen die von unterschiedlichen Absendern. Und habe das dann alles zusammengepackt, dieses angebliche Gutachten, die ganzen Briefe. Ich bin durch alle Geschäfte gelaufen und habe diese Briefe eingesammelt und habe gefragt in jedem Geschäft, ob Briefe angekommen sind. Also das war wie eine Hexenjagd, wie ein Spießrutenlauf. Und habe das dann alles eingesammelt, habe den Hinweis gegeben, wenn noch was kommt, sollen Sie es bitte bei der Polizei abgeben. Denn ich habe Päckchen zusammengepackt mit E-Mails, die mir dieser Mann geschrieben hat, Briefen, die an die Geschäfte gingen, dieses Gutachten und alles, was ich irgendwie hatte. Und bin damit dann zur Polizei gefahren. Habe gesagt, okay, jetzt ist das
Hat
Maß
von den
voll.
Geschäften, hat einer das mal angezweifelt? Hat einer mal gesagt, also hier, ich nehme das eigentlich schon ziemlich ernst, der Brief, der über Sie gekommen ist, oder haben alle gleich, war das für alle gleich so, okay, krass, kann gar nicht sein, dass das wahr ist?
Also, es gab zwei Reaktionen auf die Briefe. Zum einen, also einige haben es gar nicht ernst genommen und einige waren, das kann ja nur Fake sein, wer macht denn sowas? Und dann gab es aber auch Reaktionen von wirklich Ladeninhabern, die ich persönlich kannte, die dann bei einer Freundin von mir, die auch dort Kundin war, angerufen hat und sagte, du sag mal, aber wenn doch das, dann muss man der Angela doch helfen. Ja, das ist
Ach
ja eine
Mensch.
Krankheit.
Ja, mit der
Ich habe,
Kleptomanie, na klar.
genau, ich habe das dann klargestellt, bin dann auch hingefahren, habe mir das dann auch abgeholt. Wie gesagt, bin mit diesen ganzen Pamphleten, mit der ganzen Post dann wirklich zur Kripo gefahren. Und dann sagte man mir dort auch, ja, also das ist definitiv eine Straftat. Also, ne? Ich sollte Anzeige erstatten, habe das dann auch gemacht. Und erst einmal Anzeige gegen Unbekannt, weil es ja viele Sachen betraf und ich gar nicht zuordnen konnte, wo kommt es jetzt wirklich her. Und habe dann aber gesagt, weil man wird ja gefragt, haben Sie denn einen Verdacht, wo es herkommen könnte? Und dann habe ich natürlich die E-Mails ausgepackt und habe gesagt, ich habe einen Verdacht, schauen Sie sich das bitte mal an. Aber das zu beurteilen, überlasse ich den Spezialisten, denn dazu kann ich mich wirklich nicht äußern. Ich habe natürlich den Verdacht, das ist der Stalker, den ich ja vorher schon hatte. Aber dass das solche Ausmaße annimmt, ich habe ja stellenweise wirklich gezweifelt, ist das oder ist er das nicht? Und das nahm auch leider kein Ende, denn es gibt eine sogenannte Gefährderansprache. Da fährt dann die Polizei da hin. Man hat ihn mehrfach nicht angetroffen. Dann habe ich einen Anruf gekriegt von einem Kripo-Beamten. Ich hatte wirklich Glück, dass diese ganze Akte bei einem Beamten gelandet ist, der gerade mal eine halbe Stunde Luft hatte und dem meine Geschichte dann einfach nahegegangen ist. Der hat sich das Ganze angeguckt, rief mich an und ich weiß noch, dass ich vor Erleichterung anfing zu heulen, als der sagte, ich kann Ihnen versichern, Sie bilden sich das nicht ein. Wenn ich mir die ganzen Schriftstücke so angucke, dann lässt sich das diesem Mann zuordnen. Und aus diesem Grund, bitte halten Sie dicht, aber aus diesem Grund wird es morgen früh bei dem Herrn eine Wohnungsdurchsuchung geben. Bäm, dachte ich. Wie viel muss denn eigentlich zusammengetragen sein? Also ich habe ja ein Riesenpaket gebracht, ne? Aber wenn man sich überlegt, was überhaupt passieren muss, denn die eigene Wohnung, der eigene Wohnraum ist der bestgeschützte Bereich in Deutschland. Um sich da überhaupt Zutritt verschaffen zu dürfen, muss ja schon einiges vorliegen. Dann gab es eine Wohnungsdurchsuchung und dann hat man so viele Beweise gefunden, dass die Sache eigentlich klar war. Und daraufhin habe ich eine Verfügung beantragt, dass der sich mir halt nicht mehr nähern durfte. Dagegen hat er natürlich Beschwerde eingelegt, er ist aber abgeschmettert worden dann bei der Anhörung. Und ich muss aber dazu sagen, das hat ihn leider nicht abgehalten. Also es kamen immer weiter Briefe und zwar auch so schlimme Drohbriefe, nicht nur an mich, sondern an den Vater meines verstorbenen Partners, an seine Schwestern, wie gesagt, die Geschäfte hatten wir ja schon, ne, an mich. Es wurde meinem neuen Partner gedroht. Man würde ja auch mal an den Bremsen spielen oder ich hätte ja auch zwei Katzen, auf die sollte ich gut aufpassen oder auf meine Tochter sollte ich gut aufpassen. Das
Gottes
hatte ja
Willen.
wirklich zur Folge, dass ich mich abends nicht mehr in den Briefkasten, Quatsch, in den Briefkasten an den Mülleimer getraut habe. Ich habe meine Tochter keine 3 Schritte mehr alleine vor die Tür gehen lassen. Das nahm so große Ausmaße an, dass ich irgendwann gar nicht mehr gewusst habe, wie ich mir helfen soll, denn ich war nur noch gelenkt von Angst, von Zweifeln, weil dieser Stalker nämlich überall rum erzählt hat, ich würde ihm so leid tun, denn ich wäre ja derart krank, ihm sowas vorzuwerfen, sowas würde er niemals tun, er hätte damit in keinster Weise was zu tun. Und das hat mich schon so sehr beeinträchtigt, dass ich tatsächlich irgendwann in eine Tagesklinik freiwillig gegangen bin, einfach weil mein Arzt mir damals nahegelegt hat, das zu tun, weil er sagte, sie brauchen einen geschützten Raum und dass sie sich in ihrer Wohnung zu Hause nicht mehr sicher fühlen, ist das eine Insel, die sie sich schaffen können und auf der sie sich gleichzeitig Hilfe holen können. Also das ist wirklich, es wundert mich gerade, ich war heute Morgen so aufgeregt und so ja, durcheinander, dass ich jetzt doch relativ ruhig über dieses Thema sprechen kann, weil ich merke, meine Beine zittern, die Hände zittern. Ich bin halt mit dem Thema wirklich noch nicht durch. Ne?
Ja.
Ja, also das zum Hintergrund, wie, also welche Ausmaße Stalking auch annehmen können, hätte ich mir im Vorfeld nie träumen lassen.
Und jetzt, als du in dieser Tagesklinik warst, du hast ja gesagt, da hat auch deine Tochter zum Beispiel bedroht oder hat gesagt, ja, ich weiß ja, du hast eine Tochter und so weiter. Wie hast du es geschafft mit dieser Angst, die muss ja, und auch Ohnmacht, die muss ja unglaublich überwältigend sein, wenn es ja nicht nur das eigene Leben betrifft, sondern auch das zum Beispiel deine Tochter, das mit den Bremsen und so weiter. Wie hast du es geschafft da, also ich würde mir vorstellen, also diese unglaubliche Hilflosigkeit, ne, dass es eine Verfügung gibt und so weiter, aber trotzdem ja keiner in dem Moment da ist von Polizei oder wie auch immer, dann zu sagen, ja okay, dann machen wir jetzt einen Polizeischutz oder sowas. Also wie bist du damit umgegangen?
Den Polizeischutz gab es tatsächlich.
Ah, okay.
Also man hat mir gesagt, die fahren hier öfter vorbei und die behalten auch ihn im Auge, das wusste ich. Aber wenn wir realistisch sind, wissen wir alle, dass die niemanden 24 Stunden am Tag beschatten können. Weder mich schützen, noch den Täter in dem Fall beschatten. Ich bin relativ pragmatisch vorgegangen. Und das würde ich auch jedem raten, der in einer Situation ist, die noch gar nicht diese Ausmaße hat, wirklich drumherum alle informieren. Meine ganzen Nachbarn wussten Bescheid. Ich habe gesagt, was der für ein Auto fährt. Ich habe damals der Kindergarten noch, ich habe dem Kindergarten Bescheid gesagt. Meine Freunde wissen Bescheid. Mein Partner wusste Bescheid. Ohne den hätte ich das gar nicht durchgestanden. Und habe mir so versucht, ein Sicherheitsnetz aufzubauen, sodass nicht nur ich alleine gucke, weil ich war ja permanent im Scanner-Modus. Ich war ja immer in Hab-8-Stellung. Dass ich wusste, hier sind Leute, die passen noch mit auf und die haben da ein Auge drauf. Das war natürlich nur ein schwacher Trost, aber ich wusste, ich habe es erstmal bestmöglichst alles getan, was ich drumherum machen kann. Das fing aber auch mit so kleinen Sachen an, wie man steigt ins Auto und testet erstmal, ob die Bremse noch funktioniert, bevor man mehr Geschwindigkeit aufnimmt. Oder auch wenn ich einkaufen war, verflixt, jetzt habe ich an der Parkscheibe hier das Ticket gezogen. Das sieht man genau, wie lange ich jetzt hier stehe. Ja. Also ich habe mich immer umgeguckt. Ich hatte Pfefferspray in der Tasche für Notfall. Ich hatte immer das Handy griffbereit, damit ich, wenn irgendwas ist, reagieren kann. Ich glaube, mehr kann man in dem Moment auch erstmal nicht machen. Die Priorität lag zunächst einmal darauf, mich wieder zu stabilisieren. Und da habe ich ja vorhin schon angedeutet, dass das ein langer Weg war, denn ich habe mich lange gefragt, sag mal, warum hast du dich denn auf so einen Menschen eingelassen? Warum hast du das nicht kapiert? Warum hast du das nicht früher gesehen? Gab es irgendwelche Anzeichen, die ich übersehen habe? Was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe mich immer gefragt, was hätte ich anders machen können? Und im Nachhinein muss ich sagen, eigentlich muss ein Nein genügen. Ein klares Nein, danke. Müsste genügen, tut es aber bei solchen Menschen nicht.
Ja.
Und da habe ich gar keine Schuld, denn egal, was ich gemacht hätte, spätestens in dem Moment, wo ich gesagt habe, lass das bitte, ich möchte weder Briefe noch Geschenke, ruf mich nicht an, lass mich in Ruhe, ist das eine Grenze, die ich gezeigt habe und die sollte respektiert werden. Wenn sie das nicht tut, dann kann ich nur raten, weitere Schritte einleiten. Also man muss es wirklich klar kommunizieren. Das ist was ich mir lange vorgeworfen habe. Habe ich es nicht klar genug gesagt? War ich zu nett? Habe ich zu lange gewartet? Und rückblickend kann ich sagen, ja, ich war zu nett.
Ja.
Also spricht nichts dagegen, ganz klar zu sagen, lass mich in Ruhe, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich habe das aber erst geschafft, als ich mir selbst genug Wichtigkeit eingeräumt habe, als ich meine eigenen Bedürfnisse über die Bedürfnisse von anderen gestellt habe. Und da haben ja wir Frauen oft ein Problem mit. Wir werden ja auch schon so erzogen, nett und freundlich zu sein und niemandem auf die Füße zu treten. Und das war in dem Fall jetzt halt einfach der Punkt, der mich Zeit gekostet hat. Ich war zu lange zu nett. Aber es stellte sich ja heraus, auch wenn man deutlich sagt, nein, ist es keine Garantie dafür, dass es dann aufhört.
Ja, eben, du hattest ja erzählt, dass du dann irgendwann auch so deutlich warst, dass du auch stolz auf dich warst, dass du das jetzt mal so klar gesagt hast. Mhm. Und da ist ja tatsächlich dann auch nichts passiert. Das finde ich so spannend, was du jetzt sagst. Du hast ja wahrscheinlich auch in dieser Tagesklinik und ich glaube, eine Traumatherapie hattest du dann auch angefangen. Wahrscheinlich auch nochmal unglaublich viel über dich selber gelernt. Wir hatten ja im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Also was dir dann auch bewusst wurde, also beziehungsweise du hast dir selber auch so etwas die Erklärung dafür gegeben, warum ist das jetzt sozusagen passiert. Magst du darauf nochmal so ein bisschen eingehen? Also was hat sich im Innen so, also was waren so deine Erkenntnisse und was hat sich im Innen dann auch verändert, dass du jetzt mit einer ganz anderen Einstellung durchs Leben gehst?
Puh, das zusammenzufassen, also ich war ja in der Tagesklinik und dann kam Corona, dann wurde die Klinik geschlossen, dann musste ich mir eine andere Therapeutin suchen, mit der ich auch sehr zufrieden bin. Und ich hatte ja unglaublich Angst, mich in Therapie zu begeben, weil ich immer den Gedanken hatte und dachte, oh, da muss ich das ständig durchkauen.
Ja.
Und tatsächlich ist es gar nicht so. Also man arbeitet in der Traumatherapie ressourcenorientiert, was eben so viel heißt wie, man schaut, was gab es denn schon für Hürden im Leben und wie habe ich die gemeistert und auf welche Eigenschaften kann ich zurückgreifen. Das hat mir sehr geholfen. Und wir sind auf das Stalking-Thema wirklich nur dann eingegangen, wenn es nicht anders ging. Also es ging hier wirklich um die Stabilisierung und das kann ich jedem empfehlen.
Ja.
Parallel habe ich habe vorher schon mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen und in dieser Zeit habe ich mich natürlich sehr mit mir selbst beschäftigt und mich sehr reflektiert. Natürlich fragt man sich, fängt ja an mit den Fragen, was hätte ich denn anders machen können? Ja. Wo ist es denn schiefgelaufen? Was habe ich denn falsch gemacht? Und ich habe sehr viel über mich selbst gelernt. Und heute kann ich sagen, Leute, werdet egoistischer. Ich möchte es gar nicht jetzt auf die Frauen festnageln, denn es gibt auch viele Männer, die mittlerweile anders ticken. Ja, man kann ja nicht sagen, das ist typisch männlich, das ist typisch weiblich. Aber es ist ganz klar zu gucken, was sind meine Bedürfnisse? Wie fühle ich mich gerade? Was würde mir jetzt gerade gut tun? Das waren die ersten Schritte, wirklich zu gucken, was brauche ich denn gerade? Brauche ich Nähe und Menschen, um mich abzulenken? Oder brauche ich Zeit für mich alleine? Was hilft mir und was hilft mir nicht? Und da lernt man schon sehr viel über sich. Und das sind auch bei jedem Menschen, glaube ich, andere Dinge. Ja, das lernen wir ja schon im Freundeskreis. Was mir jetzt in der Stresssituation gut tut, das muss meiner Freundin nicht unbedingt helfen. Und das habe ich auch in der Therapie verfestigt. Und zu sagen, okay, das war auch der Punkt meiner Therapeutin, die sagte, gucken Sie jetzt erstmal auf sich, denn wenn Sie nicht mehr laufen, zusammenbrechen, dann fällt bei Ihnen zu Hause das ganze System aus. Und mir das das erstmal greifbar zu machen und mir deutlich zu machen, das war schon einer der ersten Schritte, die mir geholfen hat, also der Schritt, der mir geholfen hat, eine andere Perspektive einzunehmen.
Ja.
Also nicht nur auf die anderen zu gucken, sondern auf mich selber zu gucken und zu gucken, was könnte mir denn helfen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn es geht, jeden informieren, denn das ist das, was Stalker meistens schon mal abschreckt. Diese Öffentlichkeit, das scheuen die nämlich und die möchten ja im Grunde genommen, dass man sich zurückzieht. Die bauen darauf, dass man Schuldgefühle entwickelt und Schamgefühl entwickelt und dass man sich nicht mehr zeigen will. Und wenn man das Gegenteil davon macht, dann kann das natürlich schon mal helfen, dass die es vielleicht auch einfach sein lassen. In meinem Fall war es jetzt leider nicht so. Ich habe mich ja viel mit dem Thema beschäftigt und auch mit einem Seelsorger gesprochen, so in erster Instanz, bevor ich bei meiner Therapie war, der dann sagte, das ist genau das, ne? So dieses nach außen tragen ist das, was die überhaupt nicht mögen. Mhm. Jetzt bin ich das Paradebeispiel, bei mir hat nichts geholfen. bis jetzt nicht. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, sich zu schützen, wo es geht.
Ja, glaubst du, dass es hilft, so die Gründe von so einem Stalker oder die Psyche vielleicht sogar von so einem Stalker zu verstehen? Also wenn ich weiß, okay, jetzt hat es ja schon so ein bisschen gesagt, ja, Öffentlichkeit scheuen die und so weiter, aber hilft es irgendwie für den eigenen Prozess so zu wissen, okay, der ist einfach tatsächlich krank? Auf der anderen Seite stelle ich mir vor, ist ja auch eine unglaubliche Wut auch darüber, was dir da in dem Moment passiert. Also was würdest du sagen?
Also ich glaube, es hilft insoweit, als dass man weiß, worauf die hinaus möchten und denen nicht noch in die Karten spielt. Also wenn ich mich jetzt, natürlich habe ich mich zurückgezogen, ja, aber wenn ich mich jetzt wirklich versteckt hätte und darüber nicht gesprochen hätte und mich hätte einschüchtern lassen, ich hätte das ja irgendwann alles geglaubt. Wenn ich keinen Kontakt aufgenommen hätte, hätte ich das alles geglaubt, was in diesen Briefen kommt. Ja, und ich habe die ja auch immer noch gelesen. Das war ja wie ein Zwang. Ja. Ich musste lesen, was da drin steht. Und das, ich habe so oft an mir selbst gezweifelt, dass ich im Nachgang wirklich froh war, dass Menschen schon Bescheid wussten und mir dann wieder gesagt haben, nee, da denkst du gerade falsch. Und zu wissen, wie so ein Mensch, so ein Stalker in dem Fall tickt, hilft natürlich, die Beweggründe dahinter zu verstehen und sich nicht auch noch so zu verhalten, wie der das gerne hätte. Also das war dann irgendwann auch so ein Antrieb, dass ich gesagt habe, wenn er meint, dass ich jetzt deswegen mich verstecke und klein mache, dann hat er sich getäuscht.
Ja.
Das hilft. Aber die Psyche verstehen zu wollen von solchen Menschen, da würde ich abraten von, weil ich glaube, dann befasst man sich zu sehr mit dem Täter und das ist nicht förderlich, um zu dem Thema auf Abstand zu gehen. Denn was ich auch gelernt habe, ist, es trat erst Besserung ein, als ich in der Lage war, diese Briefe nicht mehr zu lesen, als ich mich damit nicht mehr auseinandergesetzt habe. Ich habe tatsächlich mit meinem Partner abgesprochen, dass er an den Briefkasten geht. Ich bin nicht mehr an den Briefkasten. Ich habe immer gedacht, ich müsste das selber machen, habe dann gewartet, bis der so voll war, weil ich Angst hatte, dass was drin ist, dass schon gar keine Post mehr reinging, was dann natürlich auch zur Folge hatte, dass da Rechnungen drin waren, die eigentlich hätten bezahlt werden müssen. Also das zieht ja so einen riesen Rattenschwanz nach sich. Aber wir haben dann ein Abkommen geschlossen, wenn er kommt, er geht an den Briefkasten, wenn Briefe drin sind, dann nimmt er die direkt an sich. Ich habe die irgendwann nicht mehr gelesen und das war gut so. Also mittlerweile geht auch alles, was von der Anwältin kommt oder was vom Gericht kommt, geht dann an ihn, sodass ich mit diesen ganzen Ausführungen nicht mehr beschäftigen muss. Grundsätzlich wiederholt sich das alles. Es steht nichts Neues drin und auf die Lügengeschichten, die da erzählt werden, kann ich verzichten und das hilft mir natürlich auch, bei meiner Wahrheit zu bleiben.
Ja.
Und das ist das, was ich eigentlich abschließend zu dieser Frage, hilft das, ne, sich mit der Psyche des Täters zu beschäftigen, sagen will, ja, es ist wichtig zu wissen, wie die ticken, aber es ist nicht hilfreich, sich mit deren Psyche zu beschäftigen. Denn viel hilfreicher ist es, sich mit den eigenen Ressourcen zu beschäftigen und sich vor deren Einfluss zu schützen.
Mhm. Was würdest du sagen, du hast jetzt eben schon mal auch so ein bisschen, also du sagtest, es hat dir geholfen, auch bei deiner Wahrheit zu bleiben. Da sind ja ganz viele, das hattest du am Anfang auch schon erwähnt, du stellst dich ja immer wieder selber in Frage. Und was machst du jetzt? Also jetzt, wo du ja noch mehr Abstand gewonnen hast, auch die Traumatherapie, Persönlichkeitsentwicklung für dich gefestigt hast, wie gehst du heute damit um, wenn nochmal sowas kommt oder hätte oder so Gefühle auch von Ohnmacht oder von Schuld? Was sind so Kompensationsmechanismen oder vielleicht auch irgendwelche Werkzeuge, die du für dich mitgenommen hast, was du im Akutfall auch tun kannst?
Also was mir immer sehr schnell hilft, das hört sich jetzt blöd an, aber es ist Atmen. Mhm. Also sich gar nicht auf das Gedankenkarussell einlassen. Und das kommt natürlich, gerade weil ich ja auch immer noch damit konfrontiert werde, das kommt immer mal wieder. Aber es ist wirklich erstmal bewusst atmen. Tief einatmen, tief ausatmen. Es gibt auch zum Beispiel die Quadratatmung. Einatmen auf 4, halten auf 4, ausatmen auf 4, halten auf 4, wieder von vorne. Das synchronisiert so ein bisschen die Gehirnhälften. Man kann wieder klarer denken. Also man balanciert dann die emotionale Seite mit der realistischen Seite. Und
Ja.
dann geht es tatsächlich bei mir mittlerweile oft auch wieder. Wenn man aber mitten in diesem ganzen Prozess noch drin steckt, dann ist es natürlich so schnell nicht getan. Aber es ist ein erster Moment, erstmal innezuhalten, durchzuatmen und sich zu fragen, Moment, was ist denn jetzt, was sind die Fakten? Das ist immer ganz wichtig, sich zu fragen, was sind jetzt gerade meine Gefühle? Was sind die Vorstellungen, die ich habe? Weil man driftet ja sehr schnell ab in diese Worst-Case-Szenarien und sich dann vor Augen zu halten, Moment, was sind denn gerade wirklich die Fakten? Das darauf runterzubrechen, also das hilft mir. Und ich komme mittlerweile gar nicht mehr in dieses Ohnmachtsgefühl oder Schuldgefühl. Das hatte ich am Anfang ganz, ganz oft. Also das waren eigentlich so meine Hauptgefühle, in denen ich mich bewegt habe. Und ich habe mir dann immer einen Gesprächspartner gesucht, in dem Fall jetzt mein Partner, der sagte, du hast so viel gemacht. Also von Ohnmacht kann man nicht sprechen. Ich habe die Anzeige gemacht, ich hatte Kontakt zum Weißen Ring, ich habe dokumentiert, was passiert ist, ich habe mir eine super Anwältin gesucht, ich habe also alles an Spezialisten abgegeben, ich habe einen super Kripo-Beamten, der sich da engagiert hat. Ich habe die Verfügung beantragt, also sich solche Dinge vor Augen zu halten. Was hat man denn konkret schon alles gemacht, was man machen kann? Und dann zu so sagen, guck mal, ich habe jetzt schon 5, 6, 7 Punkte aufgezählt. Da kann man nicht mehr von Ohnmacht sprechen. Also das hilft zum einen. Und was die Schuldgefühle bei mir betraf, man darf auch gnädig mit sich selbst sein. Natürlich gibt es im Nachhinein immer Momente und Situationen, wenn man die Revue passieren lässt, dass man denkt, oh, hätte ich doch da nur anders reagiert. Aber tatsächlich hat man in dem Moment ja bestmöglich reagiert. Ja, und zu dem Zeitpunkt wusste man es nicht besser. Also war das da auch völlig in Ordnung. Also kann ich sagen, zu dem Zeitpunkt, als es so war, habe ich das gemacht, was ich in dem Moment tun konnte. Und mehr konnte ich nicht und mehr wusste ich nicht. Natürlich bin ich jetzt. Ich sage ja, bei mir sind es jetzt schon 3,5 Jahre, habe ich natürlich eine ganz andere Basis an Wissen aufgebaut oder auch an Strategien, wie man vorgehen kann. Aber die hatte ich ja vor 3 Jahren noch nicht oder vor 2 Jahren noch nicht. Und da habe ich gelernt, gnädig mit mir selbst zu sein. Und das ist ja auch so ein Thema Selbstliebe. Ich glaube, das dürfen wir alle noch ein bisschen üben. Und in dem Zusammenhang muss ich sagen, ich möchte jetzt nicht Danke sagen diesem Typen, aber ich habe Gott sei Dank ja auch ein bisschen was für mich mitnehmen können aus der Zeit. Also man kann auf einem Scheißhaufen auch ein Blümchen wachsen lassen.
Ja,
Ein
das
kleines.
hast du schön gesagt. Total.
Ja, also auf jeden Fall ist es, glaube ich, wichtig, sich die richtigen Fragen zu stellen, wenn man in solche Negativspiralen abdriftet. Ich sage ganz gerne, die Qualität der Frage bestimmt die Qualität der Antwort. Wenn ich mich immer frage, oh, warum ist mir das passiert und warum macht er das schon wieder und warum hört er nicht auf, dann schicke ich gedanklich meinen Suchtrupp natürlich in die Richtung, mir Antworten zu liefern, warum der nicht aufhört, warum mir das passiert ist und was ich alles falsch gemacht habe. Wenn ich mir aber die Frage stelle, okay, mir geht es gerade nicht so gut, was kann ich denn tun, damit es mir besser geht, dann liefert mir mein Suchtrupp ganz andere Antworten. Und das ist zum Beispiel auch so ein klitzekleines Tool mit einer immensen Wirkung. Das kann ich wirklich jedem empfehlen, neben der Atmung sich wirklich genau zu überlegen, Achtung, welche Frage stelle ich mir gerade? Und dann zu gucken, was liefert mir denn mein Verstand an Informationen?
Das ist total wertvoll, was du jetzt gerade gesagt hast. Die Qualität der Frage bestimmt die Qualität der Antwort. Also klar, weil Gedanken sich ja immer ihren Weg dann suchen und Gedanken schaffen Realität. Also total gut. Und auch was du ein bisschen vorher sagtest, so dieses, hey, hättest du es besser gewusst, dann hättest du es besser gemacht, ne? Oder hättest du es anders gemacht oder wie auch immer, ne? Diese wirklich so mild mit sich selber zu sein, das bringt so, so viel.
So viel. Aber ganz ehrlich, das konnte ich vorher nicht. Also ich war früher mein größter Kritiker, wenn ich ehrlich bin. Ne? Und das habe ich lernen dürfen in der Zeit und da bin ich sehr dankbar für.
Total schön, was du auch, ja, also wie reflektiert du bist und was du da so für dich mitgenommen hast, dass du tatsächlich, wie du sagst, mit dem aus so einem Scheißhaufen kann auch ein Blümchen wachsen. Mega. Also das ist, ich denke, wenn du an so einen Punkt dann kommst, wo du es tatsächlich so in sowas so Positives transformieren kannst, da hast du einfach so ein wahnsinniges persönliches Wachstum ja hingelegt und total beeindruckend. Also, weil ich kann mir vorstellen, also das, wenn du jetzt so erzählst oder während du erzählt hast, dachte ich oft so, boah, ich glaube, ich wäre auch einfach so mega wütend und auch oft so Gefühle von, boah, was soll das alles, ne? Und das dann zu transformieren und als persönliches Wachstum sozusagen zu sehen, ist wahnsinnig beeindruckend.
Ja. Also die Wut kam tatsächlich erst jetzt, ich sage jetzt mal, bewusst wahrgenommen habe ich sie, ich sag, vor ungefähr 3-4 Monaten.
Ach krass, okay.
Also ich habe lange versucht, die Hintergründe zu verstehen.
Ja.
Auch bei ihm. Deswegen kann ich so deutlich sagen, ja, es bringt nichts.
Ja.
Es kostet nur Zeit, es bringt nichts. Aber umso befreiender war es jetzt natürlich festzustellen, dass ich auch wirklich wütend kann. Ne? Also wenn jetzt wieder was kommt, dass ich wirklich, da fängt es dann auch innerlich an zu brodeln. Da hat eine Freundin vor kurzem zu mir gesagt, meine Güte, wie lange habe ich auf diese Wut gewartet? Ne? Und ich glaube, wenn man feststellt, dass man wütend werden kann, dann ist man aus dem Loch raus. Und dann hat man es eigentlich schon geschafft, weil dann hat er keine Macht mehr. Das habe ich immer wieder, hat der solch große Macht über meine Gedanken und Gefühle?
Ja.
Ja, gut, rückblickend betrachtet kann ich sagen, ich habe es zugelassen. Also ich darf meine Gedanken selbst steuern. Heute weiß ich auch, also wenn Atmen nicht hilft, ich darf auch, wenn ich merke, dass ich mich innerlich wieder sabotiere in irgendeine Richtung, das muss ja noch nicht mal das Stalking-Thema sein, es kann ja jetzt auch ein anderes Thema sein, dass ich innerlich auf den Buzzer drücke, dann wird es laut im Kopf.
Ja.
Moment, stopp. Negative Gedanken sind nicht zuträglich. Also ich habe ja eben gerade vor ein paar Sätzen gesagt, ich war lange mein größter Kritiker und jetzt kann ich das recht schnell unterbinden. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr selbstkritischer Mensch, aber ich sabotiere mich nicht mehr selber.
Ja, ja. Na, ich denke auch, weil du sagtest, das kannst du erst jetzt mit der Wut, also diese ganzen Gefühle von Ohnmacht und Angst auch, das klar, das löst auch so eine Starre aus, ne? Und da überhaupt in so eine Beweglichkeit zu kommen, so ein dynamisches Gefühl, was zum Beispiel Wut oder Trauer oder wie auch immer, das braucht natürlich auch seine Zeit, ne? Ganz klar.
Ja, wenn man wütend ist, dann wird man aggressiv und durch Aggressionen kann man was bewegen. Aggressionen bekommen wir ja oft verkauft als etwas Negatives, aber tatsächlich liefern uns Aggressionen auch sehr viel Energie.
Total, ja.
Und in der Phase, in der ich in der Therapie war, zu Beginn oder auch in der Tagesklinik, da hatte ich ja eine sehr depressive Phase. Da war Wut überhaupt nicht möglich. Also da war ja schon nicht nur der Gang zum Briefkasten, auch der Gang zum Mülleimer eine Überwindung. Und war eine sehr große Kraftanstrengung und da kann man nicht wütend werden. Also in wirklich schweren, depressiven Phasen wird man nicht wütend.
Ja.
Kann ich jetzt leider auch so sagen.
Ja.
Jetzt weiß ich, wenn ich weiß, ich kann nicht wütend werden, würde ich mir mal Gedanken machen, was da gerade los ist.
Ja.
Aber das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, ne? Ja.
Und du hattest gesagt, dass das Thema ist ja noch nicht vorbei. Hast du aber trotzdem Ruhe von Briefen? Also ist es so, dass da jetzt klar die Verhandlung und alles im Gang ist, aber du trotzdem so Ruhe, etwas mehr Ruhe im Sinne von Briefen, Anrufen und so weiter hast?
Also Briefe kriege ich jetzt, fiese Briefe kriege ich schon seit längerer Zeit nicht mehr. Ich habe aber erst vor ein paar Wochen jetzt erfahren, warum. Man hat diesem Herrn nämlich angedroht, ihn in Untersuchungshaft zu stecken.
Und okay.
Seither kamen keine Briefe mehr.
Okay.
Und das heißt für mich auch, wenn ich je einen Zweifel gehabt hätte daran, dass er das ist, wäre der Zweifel damit aufgehoben.
Ja.
Aber gut, ich bekomme jetzt Anzeigen von meinem Stalker.
Wahnsinn.
Das ist jetzt natürlich jetzt die andere Seite, ne? Dass der jetzt keine Briefe mehr schreibt, aber mich quasi anzeigt wegen Dingen, die ich definitiv nicht gemacht habe und wo ich auch sagen kann, ich weiß ja, dass ich dem nicht nachstelle, ich weiß, dass ich ihm nicht nachfahre. Das wäre jetzt, wenn ich nur wenn ich jetzt einen Hauch von Zweifeln hätte, dann wäre der spätestens jetzt weggewischt, weil ich habe das alles nicht gemacht. Und welchen Grund hätte er, mir das zu unterstellen, wenn er nicht der Auslöser für das Ganze ist? Ne? Ja. Und von daher freue ich mich jetzt natürlich, weil alles, was er so tut, das geht von mir unkommentiert an meine Anwältin.
Ja.
Die kümmert sich drum und ich trete wirklich nur noch dann in Aktion, wenn es wirklich notwendig ist. Es gab jetzt Anfang September eine Anhörung vor Gericht, wo er die Möglichkeit hatte, seine Sicht der Dinge zu schildern und eventuell auch geständig zu sein. Das war jetzt leider nicht der Fall. Aber auf was ich eigentlich raus wollte, ist, ich musste zu dieser Verhandlung noch nicht mal anwesend sein. Ich werde wirklich erst, wenn es jetzt eine weitere Verhandlung gibt und zu der vermutlich auch Zeugen geladen werden, da werde ich anwesend sein müssen. Okay. Aber ansonsten habe ich ja vorhin gesagt, das ist ein großer Zugewinn, eine Riesenhilfe, wenn man sich Spezialisten sucht und dann wirklich sagt, okay, das geht an die Kripo, das geht an die Anwältin. Wenn ich einen Seelsorger brauche oder einen Therapeuten brauche, dann gehe ich da und dahin. Also sich wirklich Unterstützung, fachkräftige Unterstützung zu suchen. Freunde sind natürlich sehr hilfreich, aber wenn man jemanden hat, der juristisch beraten kann oder eben auch psychologisch unterstützend mitwirkt und einen begleitet, dann ist das eine immense Hilfe, die nicht zu unterschätzen ist.
Ja. Genau, vielleicht kannst du einmal noch mal kurz zusammenfassen, was so die ersten Schritte sind. Und also wenn ich jetzt denke, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie einen Stalker oder es muss ja gar nicht auch immer stalken sein. Also ich denke auch das kann ja auch zum Beispiel in einer total toxischen Beziehung, kann es ja auch solche Dynamiken geben, wo Menschen anfangen, sich anzuzweifeln, liegt das jetzt an mir, hat der andere recht? Ne? Da gibt es ja auch Menschen, hochmanipulative Menschen, die unterstellen einem Sachen und irgendwie fragst du dann dich selber, aber stimmt das jetzt über mich und so weiter? Also jetzt unabhängig von Stalking, was wären so erste Schritte und was sind so die Anlaufstellen? Du hattest vorhin mal den weißen Ring genannt. Vielleicht gibt es auch noch mehr.
Also die ersten Schritte sind meiner Meinung nach erstmal gucken. Man möchte ja niemandem direkt unterstellen, dass er nur irgendwie toxisch ist, aber vorsichtig zu sein, nicht zu viel Privates, Persönliches preiszugeben. Im nächsten Step wirklich ganz klar Grenzen zu ziehen. Geht ja dann auch schon so weit, dass man vielleicht erstmal in sich reinhört, okay, tut mir der Mensch überhaupt gut, ne? Und tut er mir nicht gut, dann möchte ich auf Abstand gehen und dann muss ich das auch kommunizieren. Ja, den Gedanken lesen können die meisten Menschen nicht. Deswegen ganz klar sagen, hey, ne, Freundschaft mit uns beiden ist vielleicht nicht so gut, ich möchte das nicht. Im weiteren Schritt wirklich keinen Kontakt. Also das ist ja der Fehler, den ich immer wieder gemacht habe. Ich habe mich immer wieder auf Gespräche eingelassen. Und solche Menschen, egal ob Stalker oder nicht Stalker, wenn jemand nur ansatzweise solch eine Veranlagung hat, der ruft dann 15 Mal an. Du gehst nicht ans Telefon oder reagierst nicht. Beim 16. Mal reagierst du und dann denkt er sich, ja cool, es hat jetzt nur 16 Mal gedauert. Selbst dann rufe ich das nächste Mal halt 30 Mal an, bis sie mit mir spricht. Nicht mehr reagieren. Ja. Und das war tatsächlich eine der größten Herausforderungen, konsequent zu bleiben. Das ist aber auch was einem jede Beratungsstelle wirklich ans Herz legt, nicht mehr zu reagieren. Das sind die ersten Schritte. Dann würde ich sagen, wenn das Ganze nicht fruchtet und dieser Mensch, egal, manchmal sind es ja auch Frauen, die Männer nachstellen oder Frauen, die Frauen nachstellen, dann wirklich sich Unterstützung holen. Ich habe es tatsächlich angedroht, wenn du mich nicht in Ruhe lässt, dann zeige ich dich an. Was du tust, ist Stalking. Das habe ich tatsächlich klar formuliert. Das hat aber nichts gebracht. Da wurde ich ja nur ausgelacht. Dann gibt es Beratungsstellen. Man kann sich wirklich an die Kripo wenden. Es gibt ein Hilfetelefon, also hilfetelefon.de tatsächlich. Gucken. Ich habe mir die Nummer auch aufgeschrieben, aber findet man, wie gesagt, hilfetelefon.de. Ja. Da kann man vielleicht auch mal ganz unverbindlich anonym irgendwo anrufen. Im zweiten Schritt wirklich zur Polizei gehen. Wenn es gar nicht aufhört, eine Anzeige machen. Das schreckt ja viele schon mal ab. Wenn das nicht hilft, man kann eine Verfügung beantragen. Das muss man natürlich begründen. Das wird dann geprüft. Wenn sich der Mensch, der einen da so derart belästigt, aber der Meinung ist, das stimmt doch alles gar nicht. Und warum soll ich mich denn dem anderen Menschen jetzt fernhalten? Dann wird der Berufung einlegen, dann gibt es eine Anhörung vor Gericht. Dennoch, heute gibt es ja mittlerweile zum Glück eine Veränderung in der Rechtslage. Früher musste man wirklich nachweisen, dass man gesundheitliche Einschränkungen hat durch solche Bedrängungen. Heute ist das nicht mehr so.
Okay.
Also heute zählt wirklich dieses wiederholte Nachstellen, Bedrängen als Straftat.
Ja.
Und das ist schon mal ein Riesenschritt in die richtige Richtung, denn ich muss nicht mehr beweisen, dass meine Lebensqualität eingeschränkt ist. Ich gebe das zum Protokoll. Im besten Fall dokumentiert man natürlich noch, wann, was, wie oft, in welchem Turnus. Da gibt es zum Beispiel auch eine ganz tolle App vom Weißen Ring. Das ist noch eine Stelle, an die man sich wenden kann, dass man sagt, man googelt den Weißen Ring, lädt sich die App runter, da lässt sich alles super dokumentieren. Und das ist auch etwas, was ich jedem ans Herz legen würde. Ich habe ja in einem Anflug von, ich will mit dem nichts zu tun haben, alles Mögliche gelöscht, vernichtet, weggeworfen. Tut das nicht.
Ja.
Hebt alles auf, dokumentiert das alles, damit man es im schlimmsten Fall wirklich nachweisen kann.
Ja.
Das sind so die ersten Schritte. Und dann kann man sich auch, wenn man zum Beispiel finanziell auch einfach nicht die Mittel hätte, sich jetzt juristischen Beistand zu suchen, dann bekommt man das zum Beispiel auch über den Weißen Ring.
Okay.
Und die stellen auch im Notfall direkt Seelsorger zur Verfügung. Also so kann ich ganz schnell zumindest eine Unterstützung, bis ich einen Therapieplatz hatte.
Ja. Danke fürs Teilen. Also ich glaube, das ist nochmal gut, das so kompakt zusammenzufassen, was die Schritte sind. Und ja, krass, tatsächlich, was du jetzt eben sagtest, dass es sich geändert hat, dass du früher wirklich nachweisen musstest, dass du schon eine gesundheitliche Einschränkung hast, ist echt heftig. Ja, und zum Glück, dass es jetzt tatsächlich geändert ist, ne? Dass du tatsächlich einfach sagen kannst, ja, da ist jemand und der bedroht mich und ich habe Angst und so weiter. Ne? Dass es nicht schon so weit sein muss und das kann ja manchmal lange dauern. Es haben manche Leute echt einen langen Atem oder ein dickes Fell oder wie auch immer, bis es tatsächlich so die Lebensqualität so massiv einschränkt. Und Angela, jetzt nochmal, du hast ja schon erzählt, dass es tatsächlich auch viele positive Veränderungen für dein Leben gab, also zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und dass du jetzt viel, viel klarer Grenzen setzen kannst und mehr auf dich acht gibst. Was gab es denn noch für positive Veränderungen in deinem Leben? Also du hast ja schon im Vorgespräch ein bisschen erzählt, dass du dann auch Sachen für dich gemacht hast, die dir jetzt sehr viel Freude bereiten. Vielleicht magst du darauf nochmal eingehen.
Ach, ja. Ich war ja lange krankgeschrieben, weil ich wirklich sehr stark beeinträchtigt war und hatte dadurch auch die Möglichkeit, wieder, ich sage jetzt mal, einen ganz langen Weg zu mir zurückzugehen und mal wieder ins Gefühl mit mir selber zu kommen und habe mich jetzt beruflich einfach umorientiert. Also das war natürlich nicht einfach. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Entspannungspädagogin, mache gerade die Ausbildung zum Atemcoach. Ich praktiziere Reiki, aber das tatsächlich auch schon ein bisschen länger. Und habe mich jetzt einfach ganz neu aufgestellt und habe in dieser ganzen Zeit, die ich mich auch sehr eingeigelt habe, festgestellt, ja, das, was ich früher gemacht habe, das kann ich gut, aber was waren denn die Kernpunkte daraus und was möchte ich denn daraus machen? Das heißt, ich habe mir selbst die Erlaubnis erteilt, mich nochmal ganz neu aufzustellen. Und das hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht in diese Situation gekommen wäre. Ja. Da habe ich lange überlegt und dachte, hättest du das gemacht? Hättest du überhaupt einen Gedanken daran verschwendet? Nee, vermutlich nicht, weil ich ja so in diesem Hamsterrad drin war, dann gerade nach dem Tod meines Partners mit, man muss die Familie versorgen und ich habe eine kleine Tochter, dass ich jetzt sagen kann, ja, also wie ich vorhin ja schon gesagt habe, man kann auf einen Scheißhaufen auch ein Bündchen pflanzen.
Ja.
Das sind die Dinge, warum man sich vielleicht nicht unbedingt nur negativ fragen braucht, warum passiert denn mir das? Ich weiß, dass das jetzt gerade in der Persönlichkeitsentwicklung auch weit verbreitet ist. Ja, es ist alles immer für dein Bestes und in den Situationen will man das nicht sehen. Und wie gesagt, die Situation war blöd und die hat unheimlich viele Ressourcen gekostet. Aber es hat mir auch eine neue Tür aufgemacht und durch die bin ich durch. Kann ich zwar nicht sagen, diesem Menschen dankbar, denn dem bin ich nicht dankbar. Also da habe ich mittlerweile so eine Wut entwickelt, dass ich sagen würde, ganz ehrlich, dem würde ich die Pest an den Hals wünschen, aber die Situation, die Möglichkeit geben, nochmal einen ganz anderen Blick auf mich selber zu werfen. Und ich habe auch in der Zeit, was ich alles kann, ja, und was ich eigentlich alles auch mitbringe und was ich jetzt auch gelernt habe in dieser Zeit.
Ja.
Und daher, du hast ja vorhin schon gesagt, ein riesiger Entwicklungsschritt. Ja, ja, kann ich jetzt auch anders drauf gucken auf die Situation.
Ja.
Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass es mir erspart geblieben wäre und dass ich irgendwie anders. So ist es nun mal jetzt.
Ja, ja, das finde ich wichtig, was du sagst, dass es ja auch in diesem Persönlichkeitsentwicklungskreis häufig so ist, so ja, das Leben ist immer für dich und so weiter und so fort. Und trotzdem ist es so wichtig, wie du auch sagtest, jetzt das anzuerkennen, das war beschissen und das ist hochtraumatisch. Und das ist sicher nichts, was sich jemand wünscht. Und die Erkenntnisse hätten, wie du sagst, auch schöner oder leichter kommen können, ne? durch andere Situationen. Und trotzdem echt so Hut ab dafür, dass du das nach dieser Phase, die ja immer noch anhält, was ja immer noch nicht ganz vorbei ist, trotzdem so viel Positives mit da rausnimmst und so viele ja, neue Wege für dich eingeschlagen hast. Also ich bin immer noch hoch beeindruckt wirklich von dieser inneren Stärke, die du an den Tag legst. Und auch so schön, dass du das jetzt nochmal geteilt hast, was sich daraus ergeben kann, ne? Dass du ja, dass vielleicht auch andere Menschen, die davon betroffen sind, jetzt auch so sehen können, ah, okay, das kann auch, obwohl es schmerzhaft ist, obwohl es schrecklich ist, traumatisch, kann trotzdem dahin führen, dass, ja, dass sich das Leben doch nochmal total verändert, was am Ende vielleicht sogar schöner ist als das, was du vorher gemacht hast oder anders oder ja, mehr dir entspricht, so, ne? Also rein beruflich, dass du mehr was hast, was so deinem Herzen anspricht.
Ja, weißt du, Julia, ich habe mich mehr als 2 Jahre so gut wie unsichtbar gemacht.
Ja.
Ich war auf Social Media nicht mehr unterwegs. Ich war kaum hier irgendwo unterwegs. Ich habe mich dann gerne, ne, zu Hause mehr oder weniger versteckt. Ich wollte eigentlich nur meine Ruhe haben. Und heute jetzt hier zu sitzen, mit dir darüber zu reden, ist ja schon ein Riesenschritt in die Öffentlichkeit. Ja. Jetzt habe ich mich vor kurzem mit dem Außenstellenleiter des Weißen Rings unterhalten und möchte mich da im Opferschutz engagieren.
Ja.
Und ich frage mich natürlich stellenweise auch, guck mal, vielleicht ist das jetzt so ein Punkt, der so auch sein sollte, ne, damit ich Menschen erreiche, denen es vielleicht ähnlich geht oder die so in den ersten Zügen sind, die darauf aufmerksam zu machen, was man denn tun kann und wie man sich schützen kann und vor allem auch den Mund aufzumachen und drüber zu reden und sich nicht zu verstecken. Ich weiß, dass man diese Rückzugsphasen braucht, auch um sich zu regenerieren. Ich weiß heute aber auch, dass ich mich nicht verstecken muss. Also wenn ich heute nicht in die Öffentlichkeit gehe oder rausgehe oder einkaufen gehe oder auf irgendwelche Veranstaltungen nicht gehen will, dann ist es meine eigene Entscheidung. Und dann ist es nicht mehr getrieben von Angst.
Ja.
Und das ist auch was ich jedem mit auf den Weg geben will. Sich bitte nicht klein machen zu lassen von jemandem, der meint, er müsse Macht ausüben. Denn eigentlich sind das ganz arme Würstchen. Im Grunde genommen ist dieses ganze Verhalten solcher Menschen ein einziger Schrei nach Liebe.
Ja.
Aber dafür sind wir nicht verantwortlich.
Ja.
Da muss sich jeder um sich selber kümmern.
Ja. Auch total wichtig. Ja, klar, du bist nicht verantwortlich für andere Menschen. Ne? Und das hattest du ja am Anfang häufig, also am Anfang erwähnt, dieses, dass du dem ja auch nicht auf die Füße treten wolltest, ne? Und dann willst du es noch höflich sein und denkst, ach Mensch, der tut mir auch leid, ach Gott, der ist so verliebt und sowas, gell? Und das, ich glaube, gerade Frauen, wie wir es ja auch schon hatten, reden sich gerne Sachen auch schön, ne? Aufgrund von diesen sozialen Prägungen nett sein zu müssen. Und als Frau, da machst du ja nicht so viel, machst ja nicht so einen Aufstand und so, ne? Und machst es eher klein und ach ja, vorsichtig und so weiter.
Der tut einem ja in erster Instanz erstmal leid. Wir wissen ja alle, was ist, wenn wir verliebt sind.
Ne? Ja, ja.
Und dass man dann so leidet und dann muss man ja nicht noch draufhauen,
denkt
man so in den ersten, in den ersten Wochen vielleicht, bis es wirklich nervig wird.
Ja. Ja. Angela, wenn du eine Message hättest, die du jetzt an alle Menschen weitergeben kannst, also wenn du nur eine hättest, was ist so deine Message für das Thema Lebenszufriedenheit? Also ja, wahrscheinlich hast du ganz, ganz viele nach dieser Geschichte, aber wenn es vielleicht einen Grundsatz gibt oder so ein Mantra für dich, was wäre das?
Werdet egoistischer und kümmert euch mehr um euch selbst. Denn Ich glaube, den größten Dienst, den wir der Menschheit wirklich erweisen können, ist, dass wir uns selbst lieben und fürsorglich mit uns umgehen, weil wir dann nämlich auch ein Vorbild sind für alle drumherum. Unsere Kinder lernen ja in der Regel erstmal durch Nachahmung. Und wenn ich mir selbst erlaube, auf mich selbst zu achten, mich um mich selbst zu kümmern, dann mache ich niemand anderen für meinen Zustand verantwortlich. Also egal, ob ich glücklich bin oder traurig bin, sondern dann kommt er nämlich aus mir. Und das ist, glaube ich, die Hauptmessage.
Ja.
Also ungeachtet dieses toxische Beziehungen oder Stalking, das kann man da völlig außen vor lassen.
Ja.
Aber es ist wirklich wichtig, zunächst einmal auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, zu gucken, was brauche ich, was tut mir gut, ne? Und mit wem möchte ich mich umgeben auch? Also welche Menschen tun mir gut? In dem Zusammenhang passt das ganz, ganz prima, finde ich, dass man sagt, mit wem umgebe ich mich wirklich? Wer tut mir gut und wer tut mir nicht gut? Und da haben wir es ja schon, achtet auf euch selber, ne? Also man muss schon in den Dialog mit sich selbst gehen, um das rauszufinden.
Ja, total schön. Also, und wobei ich das auch, ich persönlich aus meiner Sicht gar nicht egoistisch finde, sondern eine gesunde Selbstfürsorge ist ja tatsächlich, also wer kannst du auch für andere Menschen sein, für deine Kinder und so weiter, ne, wenn du auf dich selber gut Acht gibst. Also ja, total gut. Angela, vielen, vielen Dank, dass du hier deine Geschichte erzählt hast und anderen hoffentlich ganz viel Mut gemacht hast. Also ich fand es wirklich so, so bewegend, was du alles durchgemacht hast und auch noch durchmachst. Und ja, wie gesagt, es ist schon mehrfach erwähnt, mit welcher inneren Stärke und mit was für einem Wachstum du da rausgehst oder eigentlich ja noch mittendrin bist und was sich alles so total Positives für dich verändert hat. Und ich denke einfach, dass das ganz, ganz vielen anderen Menschen auch Mut macht, egal jetzt, ob es ist Stalking oder toxische Beziehungen. Es kann ja auch schreckliche Arbeitsverhältnisse geben oder wie auch immer dann, wenn Menschen wirklich so, deren Grenzen so überschritten werden, die sich in so einer Position sehen, dass sie irgendwie von sowas betroffen sind oder sich sogar als Opfer fühlen, das wirklich als Impuls nehmen können, hey, okay, was kann ich denn jetzt tun, um da rauszukommen? Also vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Es ist ja wirklich so, dass wir sagen, die Freiheit der anderen Menschen endet da, wo sie meine Grenzen überschreiten. Oder auch meine eigene Freiheit endet da, wo ich die Grenzen von jemand anderem überschreite.
Ja.
Und das kann man vielleicht abschließend dazu sagen, dass wir alle unsere Grenzen und die Grenzen unserer Mitmenschen wirklich achten und respektieren. Und dann spielt es keine Rolle, ob das jetzt ein Stalker ist oder ob das eine toxische Beziehung ist oder ob das die Chefin ist, die vielleicht cholerisch reagiert. Also gibt es ganz viele Bereiche, auf die man das beziehen kann.
Ja. Also vielen, vielen Dank, Angela.
Ich danke dir, Julia.